Ich lade euch ein, mit mir in der Bibel das zweite Buch Mose im Kapitel 24 aufzuschlagen. 2. Mose 24, die Verse 1 bis 10. Und wenn du ein regelmäßiger Besucher unseres Gottesdienstes bist, dann siehst du vielleicht, dass hier verschiedene Abschnitte im Flyer abgedruckt sind. Es sind nicht die einzigen, die uns heute beschäftigen werden. Heute ist ein kleiner Unterschied in der normalen Predigtmethode, die wir haben. Es ist für mich eine der sehr wenigen Momente, wo ich eine sehr themenbezogene Predigt predige. Es ist tatsächlich so seltsam für mich, dass ich Freunde angerufen habe und dass ich nochmal gegengeprüft ließ, ob das wirklich klar ist. Denn das Ziel ist ja, dass wir in unserer Gemeinde einmal Älteste und Diakone gewählt sehen, die dann in unserer Gemeinde eingesetzt sind. Und um das machen zu können, brauchen wir die Lehre der gesamten Bibel zu diesem Thema. Und wenn wir das Werk und die Schriften des Alten Testaments bedenken, dann sind da viele verschiedene Texte, die darüber reden. Die meisten sind nicht besonders oder ausschließlich diesem Dienst gewidmet. Aber sie zeigen uns Beispiel für den Dienst des Ältesten. Und so ist es für uns, die wir die Schrift in ihrem richtigen Kontext behalten wollen, ist es gut, dass wir das tun, was wir jetzt heute machen, dass wir eine thematische Studie haben, dass wir die verschiedenen Beispiele an verschiedenen Orten des Alten Testaments betrachten bezüglich des Themas des Dienstes der Ältesten. Und für die meisten, die heute hier sind, normalerweise, was wir Sonntag für Sonntag tun, das wissen die regelmäßigen Besucher, dass wir fortfahrend Stück für Stück predigen durch Bücher der Bibel. Und heute ist es anders. Aber bitte haltet heute Abend mit mir durch. Und wenn ihr die Möglichkeit habt, dann schlagt in eurer Bibel all diese Textstellen nach. Ich denke, das ist hilfreich für euch. Ich möchte auch sagen, dass das keine vollständige Predigt ist. Wir könnten noch Monate, wir werden noch weitere Monate darüber predigen, über Ältestenschaft. So werden wir heute Abend einfach nur, es gibt noch andere Dinge, die Älteste tun, die heute nicht erwähnt werden. Und da werden wir in den kommenden Monaten noch hinkommen. So lasst uns jetzt unsere Aufmerksamkeit dem Lesen in 2. Mose zuwenden. 2. Mose, Kapitel 24, die Verse 1 bis 10. Das ist Gottes heiliges, unfehlbares und inspiriertes Wort. Und der Herr sprach zu Mose: Steige herauf zum Herrn, du und Aaron, Nadab und Abihu und 70 von den Ältesten Israels, und betet an von ferne. Aber Mose allein soll sich zu dem Herrn nahen, jene sollen sich nicht nahen, und das Volk soll nicht mit ihnen heraufkommen. Und Mose kam und verkündigte dem Volk alle Worte des Herrn und alle Verordnungen. Da antwortete das Volk einstimmig und sprach: Alle Worte, die der Herr geredet hat, wollen wir tun. Da schrieb Mose alle Worte des Herrn nieder. Und er stand früh am Morgen auf und errichtete einen Altar unten am Berg und 12 Gedenksteine für die 12 Stämme Israels. Und Mose sandte junge israelitische Männer, damit sie Brandopfer darbrachten und Jungstiere opferten als Friedensopfer für den Herrn. Und Mose nahm die Hälfte des Blutes und goss es in Schalen, aber die andere Hälfte des Blutes sprengte er auf den Altar. Darauf nahm er das Buch des Bundes und las es vor den Ohren des Volkes, und sie sprachen: Alles, was der Herr gesagt hat, das wollen wir tun und darauf hören. Da nahm Mose das Blut und sprengte es auf das Volk und sprach: Seht, das ist das Blut des Bundes, den der Herr mit euch geschlossen hat, aufgrund all dieser Worte. Da stiegen Mose und Aaron, Nadab und Abihu und 70 von den Ältesten Israels hinauf. Und sie sahen den Gott Israels. Und unter seinen Füßen war es wie ein Gebilde von Saphirplatten und so klar wie der Himmel selbst. Das ist Gottes Wort. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für deine Sorge und für dein Versorgen inmitten deines Volkes. Wie du dich freust an Ordnung. Herr, wie du dein Volk als abgetrennt von der Welt hinstellst. Und dass du auch Hirten und Unterhirten gegeben hast. Ein Volk unter der Herrschaft des Oberhirten Christus. Wie wir heute Abend zu deinem Wort kommen, bitten wir, dass du uns Deutlichkeit und Verständnis schenkst, dass du auch die Übersetzung segnest und leitest und dass du unsere Gemeinde erbaust. Wir bitten das in Jesu Namen. Amen. Wie du heute, wie du die verschiedenen Themen bedenkst, die du gerne hörst, dann sind viele Themen, die du vielleicht gerne, über die du gerne nachdenkst. Zum Beispiel bestätigende Predigen. Predigen, die dir von der Gnade Christi und der Gnade für seine Gemeinde und für Sünder, wie er auch gnädig ist gegenüber unseren Sünden. Vielleicht magst du auch ermutigende Predigten, tröstende Predigten, die die Güte Gottes deutlich machen, die sein Versorgen innerhalb der Schöpfung zeigen. Predigten, die bezeugen, wie gnädig er ist, dir gegenüber als einem Einzelnen. Aber ich bezweifle, dass auf der Liste deiner Lieblingsthemen das Thema der Kirchenleitung ist. Aber es ist ein wichtiges Thema. Und es ist vielleicht einer hier, der heute nicht der komisch ist und der das natürlich gerne bedenkt. Aber ich denke, dann bist du ziemlich einmalig, wahrscheinlich auch in unserer Gemeinde, wenn du dieses Thema liebst. Aber wenn wir heute Abend dieses Thema bedenken, auch letzten Monat, die Ältestenschaft der Gemeinde, dann will ich darauf vertrauen, dass du diesem Thema Aufmerksamkeit schenkst und dass du dadurch auch gesegnet wirst. Denn das hier ist das Herz Gottes für dich als Christ. Denn Gott will sein Volk segnen durch den regulären Dienst von Ältesten und Diakonen. Das ist seine Liebe dir gegenüber. Das ist seine Methode, um dich zu sorgen, für unsere Gemeinde zu sorgen. Und wir beten, dass in den kommenden Jahren, in den Monaten und vielleicht im kommenden Jahr, dass wir als Gemeinde gesegnet werden, auch Älteste zu haben und Diakone zu haben. Viele von euch, die die Bibel studieren, wundern sich vielleicht, dass wir nicht im Neuen Testament sind. Das ist aus folgendem Grund. Viele Menschen glauben, dass die Kirchenleitung einfach unwichtig, zweitrangig ist. Es ist pragmatisches ist. Etwas, dass die Bibel nicht so deutlich darüber redet, dass die Bibel über dieses Thema nicht so klare Ansagen gibt. Oder manche Menschen denken vielleicht, dass die Kirchenleitung etwas, das nur aus dem Neuen Testament herausgezogen werden kann. Wenn sie zum Beispiel diese Zeit der Gnade im Neuen Testament, die wir dort sehen, dass nur aus dieser Zeit wir etwas lernen. Aber es ist ein Dienst, das ist nämlich anders, es ist ein Dienst, ein altertümlicher Dienst, der bereits im Alten Testament eingesetzt wurde. Wir haben letztes Mal im vierten Buch Mose gelesen, wie dieser geistliche Segen auf die 70 Ältesten ausgegossen wurde, für die Sorge um das Volk Gottes und um den Dienst von Mose zu erleichtern. Und Freunde, das ist nicht einmal der Beginn von dem Dienst der Ältesten inmitten des Volkes Israel. Es beginnt viel früher. Und ihr müsst dahin kommen, zu realisieren, dass Mose und sein Volk, als sie in Sklaverei waren, bereits Älteste hatten. Einige von euch denken vielleicht einen wörtlichen Herangehensweise. Und ja, gut, es sind halt ältere Leute. Es meint einfach nur alt, wenn der Älteste steht. Und der neue neutestamentliche Presbyter meint einfach nur ein alter Mann. Das ist einfach nur. Aber diese Leute hatten einen besonderen Dienst inmitten des Volkes Israel. Und es sind viele. Diese 70 an Orten, an einigen Stellen und dann noch andere. Das ist jetzt nicht eine ausgedachte Kirchenleitung, die ich euch hier vorbringe, sondern ich möchte, dass ihr erkennt, dass es ein zutiefst biblisches Mittel ist, durch das Gott die Gemeinde segnet und durch das Gott dich segnet. Die drei Dinge, die ich heute Abend mit euch betrachten will, ist die Rolle der Ältesten, die Rollen der Ältesten. Die erste ist, Älteste sind Repräsentanten. Wir haben einige Abschnitte der Schrift, die wir da betrachten werden, aus dem zweiten Buch Mose und auch aus dem dritten Buch Mose. Das zweite, was wir betrachten, ist die Rolle der Ältesten, ein Regierender. Das werden wir aus dem fünften Buch Mose betrachten. Es gibt noch andere. Ein Regierender oder Richtender. Und das dritte ist, die Rolle eines Ältesten ist die eines Lehrers. Ich habe Stunden gesucht, um ein Wort für Lehrer zu finden, das mit R beginnt, weil im Englischen sollten es drei, egal, nicht so wichtig, sollten die drei Aufgaben gleich beginnen. Also es ist die Rolle eines Regierenden, eines Lehrers und als Repräsentant. Und die Rolle eines Repräsentierenden ist eine einmalige Rolle. In dieser Form von Kirchenleitung, wenn ihr verschiedene andere Einsetzungen seht, dann gibt es zum Beispiel Bischöfe oder wo dann Leute handeln, als wären sie Könige. Aber die biblische Gemeindeleitung, das sind die Ältesten, einfach nur geistliche Repräsentanten. Es sind nicht einfach nur Repräsentanten in einem persönlichen Sache, sondern in einer geistlichen, in geistlicher Form als Repräsentanten des Volkes Gottes vor dem Volk Gottes. Wenn ihr eine weiter definiertes Beispiel aufschreiben wollt, ein Ältester ist ein geistlicher Repräsentant des Volkes Gottes vor dem Throne Gottes. Er ist ein Vermittler zwischen Gott und seinem Volk. Ich möchte, dass ihr jetzt 2. Mose Kapitel 12 aufschlagt, die Verse 21 bis 22. Hier sehen wir das Volk Israel in der Gefangenschaft und wir haben Ägypten und wir haben auch den Bericht der Einsetzung des Passamals. Das ist 2. Mose 12, die Verse 21 bis 22. Und Mose rief alle Ältesten in Israel zu sich und sprach zu ihnen: Macht euch auf und nehmt euch Lämmer für eure Familien und schächtet das Passa. Und nehmt ein Büschel Isop und taucht es in das Blut im Becken und bestreicht mit diesem Blut im Becken die Oberschwelle und die zwei Türpfosten. Und kein Mensch von euch soll zu seiner Haustür hinausgehen bis zum Morgen. Wenn wir also zu diesem Abschnitt kommen, sind einige Dinge, die herausstehen, dass diese historische Realität, dass bereits Älteste da sind. Es ist ein altertümliches Amt. Das ist nicht irgendetwas Einmaliges, es ist nicht irgendeine Innovation von Mose inmitten des Volkes Israel, sondern es sind auch andere Dinge, die noch herausstehen. Und zwar, das ist ein bedeutsamer Abschnitt der Schrift inmitten des Volkes Israel. Was könnte wichtiger sein als das Passalamm? Dieses Volk, das nun aus der Sklaverei in Ägypten befreit wurde und hier dieses Passamal hat, das ist bedeutsam. Seht ihr, was hier besonders heraussticht? Nicht nur, dass es Passamal ist, sondern dass, als das Passa eingesetzt wird, dass es gegeben wird in die Hände der Ältesten, dass sie das ausführen. Es ist den Ältesten übertragen, den Männern, die Männer, die geistliche Repräsentanten des Volkes Gottes sind. Es ist ihr Dienst. Es ist nicht der Dienst von Priestern. Es ist herausstechend. Es ist ein Dienst des Bundes, dass Gott es gefällt, dass es nicht nur eine Gruppe von Leviten ist oder Mose selbst, sondern besonders sind es Ältesten inmitten der Mitte des Volkes Gottes, die diese Aufgabe haben, das Lamm zu nehmen und es zu opfern und sein Blut zu nehmen und die Oberschwellen und die Türpfosten des Hauses zu bestreichen, damit der Zorn Gottes vorübergehen möge an den Sünden seines Volkes, als dass der Herr auch zufrieden sei mit dem sühnenden Blut des Lammes. Wenn ihr jetzt die Bibel nehmt und das Buch im Buch Exodus vorgeht, zum Exodus 2. Mose 24 wieder, wo wir schon gelesen haben als Eröffnungstext. Was wir in diesem Abschnitt sehen, ist die Bestätigung des Bundes zwischen Gott und seinem Volk. Diese Bundesbeziehung. eine erneute Hingabe dieser Beziehung zwischen Jahwe und seinem Volk Israel als sein Volk. Ein Volk für sich, für seine Herrlichkeit und ihr Gott zu sein und sie zu seinem Volk zu machen. Und was wir in Vers 1 lesen, ist, dass Gott zu Mose sagt, steige herauf zum Herrn, komm zu mir. Du und Aaron, Nadab und Abihu und 70 von den Ältesten Israels und betet an von Ferne. Und so kommen wir zu diesem Abschnitt von der Schrift und das ist eine ganz deutliche Sache. Gott gefällt es, Männer einzuladen, die er über sein Volk eingesetzt hat, dass sie zu ihm kommen und mit ihm Gemeinschaft haben und ihn anbeten. Aber in Vers 1 ist noch ein bedeutsames Problem. Sie können nur so weit gehen und nicht weiter. Kommt zu dem Herrn und betet an von Ferne. Wir gehen im Abschnitt weiter. Mose wird gesagt, dass er zu dem Herrn sich nahen darf, aber die anderen können es nicht. Und dass das Volk nicht mit ihnen heraufkommen sollte. Wir haben Aaron und seine Söhne Nadab und Abihu und 70, die alle dastehen. Und dann ist Mose. Er kann weitergehen. Sie sind so auf dem halben Weg. Wir haben das Volk Gottes als Gemeinde. Die sind weit weg. Die sind unten am Fuß des Berges. Du hast Aaron und Nadab und Abihu, die Priester. Und die direkt neben den 70 Ältesten Israels sind geistliche Repräsentanten des Volkes Gottes. Und dann habt ihr den Propheten Mose. Er geht und er trifft Gott. Aber wenn wir weitergehen, dann sehen wir in Vers 3, da offenbart er Worte und ein Gesetz zu ihm. Und Mose kam und verkündigte dem Volk alle Worte des Herrn und alle Verordnungen. Und das sind wunderbare Dinge, die passieren. Mose geht und baut einen Altar. Und er setzt 12 Gedenksteine auf, die 12 Stämme Israels symbolisieren. Und ein Sündenopfer findet statt. Das lesen wir doch da. Auch Brandopfer und Friedensopfer. Ochsen, die dem Herrn gegeben werden. Und dann nimmt Mose das Blut und gießt es in Schalen. Und was macht er damit? Er spritzt es gegen den Altar. Und dann liest er dem Volk die Worte des Gottes hören. Und in Vers 8, da nahm bloß, seht, das ist das Blut des Bundes, den der Herr mit euch geschlossen hat, aufgrund aller dieser Worte. Sie haben mit Sünde zu tun. Wie können Nadab und Abihu und Aaron und die anderen 70, was machen die so weit? Es geht um Sünde. Sünde trennt sie von der Gemeinschaft mit Gott. Sie sind Repräsentanten des Volkes Gottes. Und wenn ihre Sünde nicht angegangen wird, dann können sie nicht in die Gegenwart Gottes kommen. Aber im Opfer passiert etwas. Und der Herr war zufrieden mit dieser Sühnung. Denn in Vers 9 steht, Mose und Aaron und Nadab und Abihu und 70 von den Ältesten Israel stiegen hinauf. Und sie sahen den Gott Israels. Da ist ein Fortschritt, der hier stattfindet. An einem Punkt, früher im Abschnitt, da sind sie von Ferne, sind sie in Distanz gehalten. Aber nun kommen sie näher. Es ist eine Veränderung geschehen. Es wurde etwas verändert. Die Sünde wurde behandelt. Und sie sehen den Gott Israels. Und ich liebe es, wenn wir Vers 9 sehen und auch Vers 10. Das ist nicht einfach nur irgendeine ganz vage Idee, sondern sie sahen Gott und sahen ihn in seiner Herrlichkeit, sondern sie sahen klar, sie sahen eine Theophanie, eine Gottesoffenbarung. Sie sahen ein Bild, ein angemessenes Bild von Gott. Sie haben wirklich mit ihm Gemeinschaft gehabt. Sie sahen den Gott Israels und unter seinen Füßen war es wie ein Gebilde von Saphirplatten und so klar wie der Himmel selbst. Sie sahen es so klar wie den blauen Himmel selbst. Und uns wird auch ein Bericht gegeben von diesen Platten, die unter seinen Füßen waren. Diese Ältesten waren die Repräsentanten des Volkes Israel in der Gegenwart Gottes. Nun schlagt in euren Bibeln 3. Mose 4, die Verse 15 bis 17 auf. 3. Mose 4, die Verse 15 bis 17. Wenn wir jetzt zu 3. Mose 4 kommen, dann haben wir eine Reihe von verschiedenen Instruktionen, die dem Volk Gottes gegeben wurde, um Sühne zu erwirken und umzugehen mit bestimmten Sünden des Volkes. Und im Besonderen ist es in Vers 15 bis 17 so, dass es darum geht, wie das Volk Gottes mit unbewusster gemeinschaftlicher Sünde umgehen soll. Lass es mich so ausdrücken. Es ist eine Situation, wo das Volk Gottes als eine Gemeinde etwas getan hat, die es gar nicht tun wollten und sie haben nicht mal gewusst, dass sie es taten. Aber sie haben es trotzdem getan und es hat Gott angegriffen. Und hier ist die Instruktion, wie damit umgegangen werden soll. Die Verse 15 in 3. Mose 4. Dann sollen die Ältesten der Gemeinde ihre Hände auf den Kopf des Jungstieres stützen vor dem Herrn. Und man soll den Jungstier schächten vor dem Herrn. Der gesalbte Priester aber soll von dem Blut des Jungstieres in die Stiftshütte bringen. Und der Priester soll seinen Finger in das Blut tauchen und davon 7-mal an die Vorderseite des Vorhangs sprengen vor dem Herrn. Ihr habt hier die Ältesten der Gemeinde, die geistlichen Repräsentanten des sündigen Volkes von Gott, das Volk, das unbewusst sündigt. Und sie legen ihre Hände auf den Kopf des Jungstiers als eine Repräsentation der Übertragung der Schuld, der Sündenschuld auf ein Tier, das dann den Zorn Gottes tragen sollte. Nun ein paar Seiten weiter, in 3. Mose Kapitel 9, die Verse 1 bis 5. 3. Mose 9, die Verse 1 bis 5. Ist es nicht schön, diesen Kurs gemeinsam zu haben? Einfach so durchzugehen? 3. Mose 9, die Verse 1 bis 5. Es geht weiter um Sündenopfer. Und es geschah am achten Tag. Da rief Mose Aaron und seine Söhne und die Ältesten von Israel zu sich. Und er sprach zu Aaron, nimm dir ein junges Kalb zum Sündopfer und einen Widder zum Brandopfer, beide makellos, und bringe sie dem Herrn dar. Und rede zu den Kindern Israels und sprich, nehmt einen Ziegenbock zum Sündopfer und ein Kalb und ein Lamm, ein Jahr alt und makellos, zum Brandopfer. Ferner einen Stier und einen Widder zum Friedensopfer, um sie vor dem Herrn zu opfern, und ein mit Öl angerührtes Speisopfer, denn heute wird euch der Herr erscheinen. Und sie brachten, was Mose geboten hatte, vor den Eingang der Stiftshütte, und die ganze Gemeinde trat herzu und stand vor dem Herrn. Habt ihr gesehen in Vers 1, dass Mose, Aaron und seinen Söhnen und die Ältesten von Israel? Was macht er? Er sagt ihnen, er gibt grundsätzlich einen Befehl an Aaron. Und wir haben wieder das gleiche Szenario hier. Wir haben die Dienste Gottes, die neben den Ältesten Gottes sind, die mit dem Sünden des Volkes Gottes umgehen. Wenn ihr all diese Abschnitte mit uns gelesen hast und aufgepasst hast, dann fragst du vielleicht, warum? Warum ist das so? Das wirkt sehr passiv. Das Einzige, was die Ältesten tun, die sagen nicht mal, wenn irgendwas bis zu dem Punkt, sie laufen so weit und dann ein bisschen weiter, haben den Herrn gesehen und dann legen sie ihre Hände auf den Kopf des Stieres und dann im anderen Abschnitt, sie stehen halt dabei. Was geht hier vor sich? Das wirkt sehr, das ist keine große Sache, aber es ist eine besondere und abgesondertes Zeugnis von der Art, wie es Gott gefiel, Älteste inmitten seines Volkes einzusetzen. Seht ihr, diese Ältesten sind in all diesen Abschnitten der Schrift, sind Repräsentanten eines sündigen Volkes. So einfach ist das. Sie sind da, um geistliche Repräsentanten zu sein. Sie haben Arbeit mit Gott, sie haben zu tun mit Gott wegen der Sünden des Volkes Israels. Deswegen sind sie da. Sie sind nicht der Prophet. Sie sind nicht die Priester. Sie sind Älteste. Ausgewählt aus dem Volk Gottes, um mit Gott umzugehen an ihrer Stadt, um zu kommen, wie es der Fall ist, und sündige Hände auszustrecken und Sünde und Schuld vor das Angesicht eines heiligen Gottes zu legen, als eine Bitte um Gnade. Das geht hier vor sich. Es ist nicht so, dass so kompliziert. Sie sind erwählte Repräsentanten, die geistlich ein sündiges Volk repräsentieren, in der Hoffnung auf Gnade, so dass das Volk, das am Anfang fern von Gott war, dann nach ihrem Dienst vor Gott kommen kann und ihn treffen kann. Und du sagst, aber Pastor, aber wir opfern in dieser Gemeinde nichts. Nein, es ist ein Opfer. Das wunderbare, vollendete, ausreichende Opfer von Jesus Christus, das makellose Lamm. Kein Opfer mehr ist benötigt. Aber das, was weiterhin besteht, auch durch das Zeugnis des Alten und Neuen Testaments, ist, dass der Dienst von Ältesten. Jesus hat das nicht beiseite getan. Es ist wieder eingesetzt im Neuen Testament als das reguläre Wirken und die reguläre Struktur von Gemeindeordnung inmitten von Gottes Volk. Vielleicht kratzt ihr euch am Kopf, was ist jetzt der Punkt hier? Ja, sie sind geistliche Repräsentanten, wie wird das hier? Wir sind doch nicht mehr auf Bergspitzen. Es ist so, in jeder Weise ist dieser Dienst ein Dienst von Fürsprache. Ein Dienst von Fürsprache. Diese Ältesten kommen und bringen die Schuld des Volkes Gottes vor Gott. Und sie bitten vor Gott, also Fürbitte, sie bitten vor Gott um Gnade. Eine der wichtigsten Dienste eines Ältesten ist der von der Fürsprache, ist die Bitte, die Fürbitte vor dem Gott des Himmels. Was macht ein Volk Gottes für das Volk Gottes? Er weint mit langen Gebeten. Herr, unser Gott, wir haben gesündigt. Sieh auf das Opfer deines Sohnes und vergib uns. Er hat einen geistlichen Dienst, das eine wirkliche Bedeutung und ein echter Arbeitsdienst im Kurs der Liebe zur Gemeinde. Aber wie passiert das denn jetzt, Pastor? Ein Pastor ist doch ein Ältester und jede Woche bin ich in meinem Büro auf den Knien mit dem Namen von eurer Liste auf meinen Lippen und bete um Dinge, die nur Gott und ich wissen über die Sorge um eure Seelen. Und deswegen meine Sorge, dass die Gemeinde Älteste bekommt, damit wir uns regelmäßig treffen können, dass wir eure Namen, eure Familien, deinen Namen, deine Familie, deine Probleme vor den Herrn der Herrlichkeit bringen können, dass wir einfach nur mit ihm darum bitten können, wegen dem Blut Jesu Christi, dem einzigen Fürsprecher zwischen Gott und den Menschen, den einzigen Mittler zwischen Gott und den Menschen. Der Älteste ist ein geistlicher Repräsentant und tut den Dienst der Fürbitte. Es ist eine der grundlegendsten Dienste des Ältesten, um diesen Dienst tun zu können, vor Menschen über Gott zu reden, muss er vor Gott über die Menschen reden. Um vor Menschen über Gott zu reden, muss er zuerst vor Gott über Menschen reden. So einfach ist es, oder? Aber das ist der Grund, warum es Älteste gibt. Das ist das, was sie tun in diesen Abschnitten, die wir gelesen haben. Und so lasst uns einen zweiten Aspekt des Dienstes des Ältesten betrachten, die zweite Rolle. Und zwar, die Ältesten sind Leiter. Sie leiten inmitten des Volkes Gottes. Und lasst uns sehen, wenn wir jetzt 5. Mose 22, Verse 13 bis 19. Lasst mich euch sagen, was wir hier haben, ist eine Reihe von Gesetzen, die Zivilgesetze des Volkes Israels darstellen. Viele davon sind nicht mehr in Kraft. Sie waren für die Ordnung des Volkes Gottes im Alten Testament. Und ich bin sehr dankbar, dass einiges davon nicht mehr da ist und dass Älteste nicht einen Mann in der Stadt auspeitschen müssen. Aber sie reflektieren doch ihre Rolle, dass sie Leiter, dass sie Regierende sein sollen und Richtende sein sollen. 5. Mose 22, Verse 13 bis 19. Wenn jemand eine Frau nimmt und zu ihr eingeht, danach aber verschmäht er sie und er legt ihr Dinge zur Last, die sie ins Gerede bringen, und bringt sie in einen schlechten Ruf, indem er spricht, ich habe diese Frau genommen, als ich ihr aber nahte, habe ich die Zeichen der Jungfräulichkeit nicht an ihr gefunden. Was ihr also in diesem Abschnitt habt, ist ein Gesetz, das eingesetzt wurde, wenn ein Mann eine junge Frau heiratet, und ganz plötzlich merkt, dass er sie gar nicht mehr leiden kann. Und dann nimmt er ihren Mann und sagt, ja, als er sie geheiratet hat, da war sie gar nicht mehr Jungfrau. Und so wäre er dann frei, sich von ihr zu scheiden. Darum geht es in diesem Gesetz. Und dann frage ich, war das eine häufige Sache unter dem Volk Israel? Es muss irgendwie häufig gewesen sein, dass es nämlich in den Text der Schrift hineingekommen ist. Es ist da. Und die Bibel handelt damit. Aber hier sind auch Instruktionen in diesen Umständen, wo ihr eine gebrochene Ehe habt, auch die Sünde eines Herzens, der eine Frau, wenn eine Frau eine der Vater der jungen Frau soll zu dem Ältesten, so sollen der Vater und die junge Mutter der jungen Frau sie nehmen und sie Zeichen der Jungfräulichkeit der jungen Frau zu den Ältesten der Mann der Stadt an das Tor hinausbringen. Und der Vater der jungen Frau soll zu den Ältesten sagen, ich habe diesem Mann meine Tochter zur Frau gegeben, aber er verschmähte sie. Was sind jetzt die Beweise der Jungfräulichkeit in der alttestamentlichen Welt? Da wurde ein blutverschmiertes Stück Stoff als Zeichen der Jungfräulichkeit einer rechtmäßigen Ehe gezeigt. Das ist der Beweis der Jungfräulichkeit. Ein blutgetränktes Tuch. Das brachte der Vater dann den Ältesten im Tor. Und es sei mir ferne, diesen Test der Jungfräulichkeit noch tiefer zu behandeln. Aber worauf ich hinweisen will, ist, dass die Instruktion der Bibel geht jetzt nicht zu einem Richter, nicht zu einem Priester, nicht zu einem Lehrer, sondern zu einem Ältesten. Wenn es hier eine innerehelichen Konflikt gibt oder eine offensichtliche Sünde der Frau, die von dem Mann gehasst wird, was ist der Kurs? Es ist Aufgabe der Ältesten in geistlichem Sinn darum, sich zu kümmern. Sie treffen eine Entscheidung. Sie entscheiden diesen Fall, einen rechtlichen Fall. Sie regieren, sie richten. Wenn ihr ein paar Kapitel weitergeht, drei Kapitel weiter in 5. Mose 25, die Verse 7 bis 8, da ist ein anderer Bericht einer gebrochenen Ehe. 5. Mose 25, Verse 7 bis 8. Und auch das wird inmitten der Gemeinde angegangen und das Gesetz sagt Folgendes. Gefällt es aber dem Mann nicht, seine Schwägerin zu nehmen, so soll seine Schwägerin hinaufgehen ins Tor zu den Ältesten und sagen, mein Schwager weigert sich, seinem Bruder einen Namen in Israel zu erwecken, er will mir die Schwagerpflicht nicht leisten. Dann sollen die Ältesten der Stadt ihn herbeirufen und mit ihm reden. Und es geht weiter von dort. Hier haben wir wieder die Situation, wo im Alten Testament, ich denke, das ist auch in 1. Buch Mose beschrieben, diese Berichte, zum ersten Mal, dass wenn der Bruder eines Bruders stirbt, dann muss der überlebende Bruder die Frau seines Bruders nehmen, um seinem Bruder Kinder zu zeugen, damit dieser Name bestehen bleibt. Ich möchte für das jetzt nicht argumentieren und es ist auch nicht das Ziel von mir, wenn ich das lese, dass das bei uns gemacht wird, aber ich möchte davon reden, dass es hier wieder darum geht, wenn es einen Uneinigkeit in der Ehe gibt, auch in dieser Ehe, dann sind die Ältesten diejenigen, die Autorität darüber haben. Das ist das, was die Bibel hier festlegt, was die Leute tun sollen. Wenn du in der Situation bist, dein Mann ist gestorben und seine Linie ist abgebrochen und sein Bruder will dir keine Kinder zeugen, dann gehst du zu den Ältesten. Die Ältesten sollen dann ihn rufen und mit ihm reden. Es ist in der Hand der Ältesten, um mit dieser Situation umzugehen. Und dann sind verschiedene Gesetze noch zu finden, wo es darum geht, auch das Umgehen mit in 5. Mose 21, 1 bis 9 mit Mördern oder auch wo man sich den Ältesten unterordnen soll. Und warum bringe ich das euch vor? Ich möchte klar machen, die einfache Rolle der Ältesten zu leiten. Vielleicht mögt ihr diese Sprache von leiten oder regieren nicht. Vor allem in einer demokratischen Republik möchte man nicht Regierende haben. Aber in einer biblischen Politik, da gibt es einen Unterschied zwischen Regieren und Herrschen. es wirkt doch oft ununterscheidbar, oder? Regieren und herrschen. Es ist doch dasselbe, oder? Aber es sind Unterschiede. Die Ältesten leiten oder regieren, aber sie herrschen nicht. Ein Ältester regiert, er wendet biblische Wahrheit in Streitereien an, um Lösungen, Heiligung und Frieden zu bekommen. Ein Ältester leitet oder regiert durch die Anwendung von biblischen Wahrheiten in Kontroversen und Streitereien, um eine Lösung, Frieden und Heiligkeit in der Gemeinde zu bewirken. Das ist Regieren. Die Anwendung von biblischer Wahrheit in schwierigen Situationen. Das Herrschen, es klingt gleich, aber es ist Unterschied. Das Herrschen ist das Formieren von Gesetzen. Das ist etwas, was Könige tun würden. Ein König erlässt Gesetze, um sein Volk zu erhalten und um auch Gewinn zu haben und zu wachsen. Das ist eine andere Situation. Die Ältesten herrschen nicht. Wenn ein Ältester in der Form herrschen würde, dann wäre er ein Semigott. Dann gäbe es keine Autorität über ihm. Aber das Leiten ist was anderes. Ein Ältester leitet. Er wendet das Wort Gottes an. Er leitet und trifft Entscheidungen um des Friedens willen und der Heiligung innerhalb der Kirche. Aber Pastor, dankbarerweise haben wir solche Situationen nicht. Ich habe nie davon gehört in der Gemeinde. Ich habe nie gehört, dass jemand die Frau seines Bruders und so weiter, aber wie wendet sich oder trifft das auf unser Alter zu, Zeitalter zu? In einer einfachen Weise. Die heutigen Ältesten leiten, indem sie Gottes Wort anwenden, an Situationen in der Gemeinde, um des Willens von Frieden und Einheit in der Gemeinde. Lass uns sagen, ihr habt eine Auseinandersetzung, du hast eine Auseinandersetzung mit deinem Mann, du bist in der Gemeinde, du bist gläubig und ihr seid kurz vor der Scheidung, aus welchem Grund auch immer. Es ist ein Leid. Ich mag ihn nicht, jemand war nicht untreu, sie respektiert mich nicht, was weiß ich, du kannst die Lücke ausfüllen. Wo gehst du hin? Wenn du die Welt hörst, dann finde einen Therapeuten, der bezahlt wird. Aber in der Gemeinde? Für Christen seid ihr gefordert, bist du gefordert, zumindest auch zu gehen zu denen, die geistliche Autorität über dich haben. Damit sie das Wort Gottes offen öffnen können und es eurer Ehesituation anwenden können. Vielleicht gibt es auch offene Sünde. Vielleicht kommt eine Sünde ans Licht, etwas, das du getan hast. Du bist ein bekennender Gläubiger inmitten des Volkes Gottes. Und jetzt musst du damit umgehen. Es ist eine große Kontroverse. Es zerstörte den Frieden der Gemeinde. Auch Älteste gehen auch damit um. Es ist Aufgabe der Ältesten. Nicht in Zorn. Auch nicht, damit eine Person jetzt schlecht geredet wird oder dass eine harte Disziplin stattfindet, damit das nächstes Mal besser weiß, sondern dass Älteste das Wort Gottes öffnen und es an der Situation anwenden und die Männer und Frauen oder das Kind in dem Fall zur Buße rufen. So soll die Unheiligkeit, die das Volk Gottes gestört hat, dass das angegangen wird und dass ein Bruder oder eine Schwester in Christus umkehrt von der Sünde zurück zu Jesus. Leiten, indem die Bibel angewandt wird, um des Friedens willen, an diese Situation, um auch Dinge zu lösen. Das ist der Dienst von Ältesten. Und ich möchte zu den Männern heute sagen, das ist ein harter Dienst. Der erste Punkt, diese geistliche Repräsentation, magst du vielleicht, ja, ich denke, das ist wunderbar, das ist leicht hinzugehen und dieses regelmäßige Gebet zu tun. Das möchte ich gerne als Ältester tun. Aber leiten? Inmitten des Volkes Gottes sich zu kümmern, das ist nicht einfach. Das ist hart, das ist schmerzvoll. Das hat Gewicht und das bringt mich tief in das Chaos von sündigen Menschen. Aber es führt auch hin zu einem Leben der Versöhnung mit Christus. Das ist auch Teil des Dienstes eines Ältesten. Das ist nicht wunderschön oder glamourös, aber es ist zur Ehre Christi, dass sündige Menschen wieder hergestellt werden, in eine richtige Beziehung mit Gott, mit ihm selbst wiedergebracht werden. So leitet der Älteste. Und das Dritte ist, der Älteste lehrt. Nehmt die Bibel und lasst uns 5. Mose 27, die Verse 1 bis 2. 5. Mose 25, 1 bis 2. Und Mose gebot samt den Ältesten Israels dem Volk und sprach: Haltet das ganze Gebot, das ich euch heute gebiete. Und es soll geschehen an dem Tag, da ihr über den Jordan zieht in das Land, das der Herr dein Gott dir gibt, sollst du dir große Steine aufrichten und sie mit Kalk bestreichen. In diesem Abschnitt haben wir die einfache Erzählung, dass sie dem Volk Gottes etwas mitteilen. Sie reden das Volk Gottes mit, sie reden das Wort Gottes mit Autorität in das Leben des Volkes Israel. Und sie sagen, dass sie das Gebot halten sollen, und dass sie ein Monument aufrichten, das die Gnade Gottes einem Volk gegenüber darstellt. Das ist nicht einfach. Sie halten das Volk Gottes, sie halten das Wort Gottes vor das Volk. Und sie reden nicht wie ein College-Professor, sondern sie haben Autorität Gottes hinter sich. Sie machen dasselbe, was Mose getan hat, als Prophet. Auch ein Prophet spricht das Wort Gottes mit Autorität und sagt den Leuten, was sie tun sollen. Sie befehlen dem Volk Gottes, gebieten dem Volk Gottes, das ganze Gebot zu halten. Jetzt ein paar Kapitel weiter. 5. Mose, Kapitel 31, 9 bis 13. 5. Mose, Kapitel 31, die Verse 9 bis 13. Und Mose schrieb dieses Gesetz auf und gab es den Priestern, den Söhnen Levis, welche die Bundeslade des Herrn trugen, und alle Ältesten von Israel. Und Mose gebot ihnen und sprach: Nach Verlauf von 7 Jahren, zur Zeit des Erlassjahres, am Fest der Laubhütten, wenn ganz Israel kommt, um vor dem Herrn, deinem Gott, zu erscheinen, an dem Ort, den er erwählen wird, sollst du dieses Gesetz vor ganz Israel lesen, vor ihren Ohren. Versammle das Volk, Männer und Frauen und Kinder, auch deinen Fremdling, der in deinen Toren ist, damit sie es hören und lernen, damit sie den Herrn, euren Gott, fürchten und darauf achten, alle Worte dieses Gesetzes zu befolgen. Und ihre Kinder, die es noch nicht kennen, sollen es auch hören, damit sie den Herrn, euren Gott, fürchten lernen, alle Tage, die ihr in dem Land lebt, in das ihr über den Jordan zieht, um es in Besitz zu nehmen. Hier sehen wir wieder ein klares Zeugnis der Bibel, dass Älteste lehren und dass sie autoritativ lehren. Dass sie hier mit Mose zusammen sind, den Priestern, den Söhnen Levis, die die Bundeslade mit sich tragen. Und die Ältesten, was machen sie? Sie halten das Zeugnis der Schriften dem Volk vor, damit das Volk Gottes seinen Gott kennen mag. Und dass sie lernen, den Herrn zu fürchten. Alle Frauen, Männer, Frauen und Kinder. Das ist besonders wichtig. Ihr Werk ist nicht nur, das Wort Gottes in einer akademischen Weise zu lernen, sondern dass sie in spezifischer Weise es mit Autorität zu lernen, damit es in die Herzen und Seelen und Gedanken und Leben von Leuten fällt. Dass ihre Herzen verändert werden und dass sie sich ihrem Herrn zuwenden. Und dass sie sich Gott zuwenden und ihm gemäß leben. Eine reguläre Sache, regelmäßig. Das ist nicht nur etwas, das sie so im Hintergrund lehren, dass sie vielleicht am Rand sind, in irgendeiner kleinen Hausgemeinde. Es ist das Wort Gottes in Jerusalem am Laubhüttenfest. Alle 7 Jahre. Dass sie das Wort Gottes nehmen sollen und es mit Autorität seinem Volk lehren, um ihres Wohlergehens willen, in ihren Leben und in ihrer Seelen. Harter Dienst. Sie sind Lehrer. Aber es sind noch ein paar Dinge, die ich euch hier auch noch wünsche, dass ihr seht. Es ist nicht nur irgendein Lehren. Es ist nicht nur ein allgemeines Lehren. Sondern was wird hier, eines, was ich euch hier nochmal zeigen will. Lehren ist nicht unabhängig, sondern es wird herausgezogen. Das war jetzt etwas komisch ausgedrückt. Lehre ist nicht unabhängig, sondern sie wird aus dem Dienst herausgeboren. Wer sagt den Ältesten, was sie lehren sollen? Mose sagt es ihnen. Denn sie lehren das, was Mose lehrt. Und 5. Mose 31. Wer sagt ihnen, was sie lehren? Mose lehrt sie, was sie lehren sollen. Es ist nicht eine unabhängige Sache. Es ist nicht etwas, was einfach unabhängig so nach dem Motto, wir haben einen Haufen Ältesten und jeder bringt halt irgendwas, sondern es ist im Besonderen ein biblischer Dienst. Und heute denken Älteste oft, ja, was immer in ihren eigenen Augen richtig ist, das lernen sie halt und alles, was vor ihnen war, ist nicht so wichtig. Aber Ältesten sollten nicht so lehren. Ein lehrender Ältester ist, es ist reguliert und herausgenommen. Es ist ein reguläres und herausgezogenes Lehren. Und Älteste haben die Autorität, das Wort Gottes dem Volk Gottes zu lehren. Es ist ein regulärer Teil ihres Dienstes. Es ist nicht nur eine außergewöhnliche Sache, die wir jetzt sehen. Ja, wir haben hier einmal in 7 Jahren, aber es ist nicht der einzige Abschnitt. Wenn ihr durch die Schrift geht, seht ihr immer wieder die Ältesten, dass sie lehren. Das seht ihr immer wieder in der Schrift. Auch im Neuen Testament müssen Älteste in der Lage sein zu lehren. Das werden wir noch in größerem Detail betrachten in den kommenden Monaten. Warum bemühe ich mich jetzt um das Thema so hier? Es ist so, damit Männer in der Gemeinde, dass sie wissen, was es heißt, ein Ältester sein, wenn sie diesen Dienst begehren, dass das ist, was sie betrifft. Und dass sie auf der anderen Seite das Gemeindeglied erwarten kann, was ein Ältester ist und was der Älteste in deinem Leben für einen Dienst hat. Dass diese Dinge in deinem Herzen und in deiner Seele und in deinem Gedanken drin sein, damit du wahrnimmst, was die Ordnung und der Dienst des Herrn ist, seinem Volk gegenüber. Das ist einfach. Ich möchte noch was anderes sagen bezüglich des Lehrdienstes der Ältesten. Wann immer Älteste nicht lehren, dann hat es große und langanhaltende und schreckliche Folgen. Das Buch der Richter in Kapitel 2, die Verse 6 bis 10, gibt uns da einen Bericht darüber. Wenn ihr das aufschlagen wollt, tut es bitte. Wenn Älteste den Dienst eines Ältesten nicht tun, nicht lehren, dann ist es das. Als nämlich Josua das Volk entlassen hatte, zogen die Kinder Israels, jeder in sein Erbteil, um das Land in Besitz zu nehmen. Und das Volk diente dem Herrn, solange Josua lebte und solange die Ältesten da waren, die Josua überlebten, welche alle die großen Werke des Herrn gesehen hatten, die er an Israel getan hatte. Als aber Josua, der Sohn Nuns, der Knecht des Herrn, im Alter von 110 Jahren gestorben war, da begruben sie ihn im Gebiet seines Erbteils, im Timnat Heres, auf dem Bergland Ephraim, nördlich vom Berg Gash. Und als auch jene ganze Generation zu ihren Vätern versammelt war, kam eine andere Generation nach ihnen auf, die den Herrn nicht kannte, noch die Werke, die er an Israel getan hatte. Da gab es eine Zeit, wo es treue Älteste waren, die das Volk Gottes belehrt hatten mit dem Wort Gottes. Aber dann gab es eine Zeit, wo Älteste nicht das Wort Gottes gelehrt hatten und nicht mit Autorität in das Leben der Israeliten gesprochen haben. Auch in die Gedanken und die Herzen. Und was war die Folge davon? Dass das Volk Gottes von Gott abgefallen ist. Wenn ihr durch das Alte Testament geht, dann seht ihr das immer wieder, dieses schreckliche Zeugnis, dass wann immer Ältester nicht mehr das Wort Gottes gelehrt haben, dann ist Gottes Volk, hat Gottes Volk Gottes Gesetz vergessen und hörte auf, ihn anzubeten und ihn zu ehren, und dann kommt Gericht über ihre Häuser. Das ist ein großer Dienst und ein wichtiger Dienst. Ein bedeutsamer Dienst in der Gemeinde. Dass Älteste Repräsentanten sind, dass sie leiten und dass sie lehren, und zwar in Treue. Zur Zeit und zur Unzeit. Möge Gott uns schenken, dass wir in dieser Gemeinde bald Älteste gibt, dass er uns leitende Älteste gibt, auch lehrende Älteste und repräsentative Älteste. Männer, möge der Herr euch überführen, ihr Männer. Gemeinde, möge der Herr euch überführen, dass Gott euch segnen möge mit heiliger und Unterordnung unter die Gemeindeordnung. Himmlischer Vater, wir danken dir für das Wort und die Lehre aus der Schrift. Wir danken dir für die Sorge, die du hast für dein Volk. Vater, wir bitten, dass du uns hilfst, die Gnade zu sehen, in all diesem zu sehen, und dass wir auch wissen, dass du diese Dinge eingesetzt hast für das Wohl deines Volkes und zu deiner Ehre, dass dein Volk dich kennen möge und dich fürchten möge und nach dir lebt. Und dass diese Dinge auch zustande kommen mögen in dieser Gemeinde. Gib uns Älteste und Diakonen, das beten wir. Herr, gib uns die Hilfe, dass wir ein Volk sein, das diese Dinge als biblisch sieht und das diese Dinge annimmt mit Freude und Frohlocken. Das bitte ich in Jesu heiligem Namen. Amen.